Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ich erinnere mich daran, wie ich geheiratet habe. Ich erinnere mich daran, wie ich ein wunderbares Geburtstagsfest gefeiert habe. Wenn wir an Ereignisse unseres Lebens zurückdenken, scheint immer unser Ich im Zentrum zu stehen. Muss das so sein? Kann es auch Erinnerungen geben, in denen das Ich nicht zentral ist oder überhaupt nicht vorkommt? Vielleicht bei rauschhaften Erlebnissen oder in der Meditation? Zwei Philosophen aus Bochum und New York haben eine Theorie entwickelt, die solche ich-losen Erfahrungen erklären kann. Auf dieser Basis entwickeln sie ein neues, das Bochumer Modell des Erinnerungsvermögens. Martin Hubert stellt ihren Ansatz vor.
Ich denke, ich plane, ich will, ich weiß. Der Alltag und das Berufsleben verlangen von uns ein Ich, das seine Wahrnehmungen, Empfindungen, Gedanken und Handlungen bewusst kontrolliert. Unwichtiges wird weggeschoben, auf anderes dagegen konzentrieren wir uns, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist anstrengend, weshalb viele versuchen, diesem Tunnelblick des Ich durch Meditation oder Achtsamkeitstraining zu entkommen.
Wann immer körperliche Empfindungen da sind, egal ob sie angenehm oder unangenehm sind, sie einfach nur wahrzunehmen, sie nicht versuchen wegzudrücken oder daran hängen zu bleiben.
Meditierende sollen lernen, ihre Wahrnehmungen und Gedanken unkontrolliert gehen zu lassen, sich zum Beispiel auf ihren Atem statt auf ihre Ich-Gedanken zu konzentrieren. So wie es die Kölner Achtsamkeitstrainerin Liane Stephan demonstriert.
Und dann gibt es die Gedanken, die mich zwischendurch immer wieder woanders hintragen. Und wann immer ich das bemerke, freue ich mich, dass ich das bemerke und kehre wieder zum Atem oder zu einer größeren Aufmerksamkeit des Körpers zurück.
Jeder, der mit Meditation beginnt, merkt jedoch schnell, wie schwer es ist, sich dem Bann bewusster Gedanken zu entziehen. Und im Alltag hat uns das Ich dann sofort wieder im Griff. Diese Beobachtungen scheinen für den Philosophen Raphael Millière von der New Yorker Columbia University eine gängige philosophische Theorie zu stützen.
Diese weit verbreitete Auffassung in der Philosophie besagt, dass es kein Bewusstsein gibt, ohne dass man sich gleichzeitig seiner selbst bewusst ist. Mit anderen Worten, jede Erfahrung, die wir machen, enthält auch ein Gefühl des Selbst.
Doch es gibt erfahrene Meditierende, die sich an Zustände erinnern, in denen sich das Ich-Gefühl völlig auflöst. Oder Menschen, die von ähnlichen Erfahrungen mit der psychedelischen Substanz Psilocybin erzählen. Wie diese Person, deren Bericht sich auf der amerikanischen Webseite Arrowhead findet, die Drogenerfahrungen systematisch erfasst.
Auf dem Höhepunkt meines Rausches gab es einen völligen Verlust meines Ich. Das bedeutet, dass ich alle meine Erinnerungen verlor. Daran, wer ich war, was ein menschliches Wesen ist, an jedes Körpergefühl. Ich war ein völlig leeres Gefäß, ohne jegliche Erfahrung. Das Gefühl, dass hinter meinen Augen ein Ich in die Welt blickt oder dass ich ein Reisender in meinem Körper bin, existierte nicht mehr.
Für Philosophen, die glauben, dass es kein Bewusstsein ohne Ich-Bewusstsein gibt, sind solche Erinnerungen allerdings Fiktionen. Denn auch jede Erinnerung müsse ein Ich enthalten. Es handele sich nur um Einbildungen, denen man nicht vertrauen könne. Raphael Millière und der Bochumer Philosophieprofessor Albert Neven sind davon allerdings nicht überzeugt. Sie wenden ein, dass Erinnerungen an ichlose Erlebnisse ja auch bei manchen psychischen Erkrankungen vorkommen. Etwa bei Depersonalisierungsstörungen, bei denen Patienten das Bewusstsein verlieren, eine Persönlichkeit zu sein. Oder beim sogenannten Cotard-Syndrom, bei dem Betroffene meinen, sie seien gar nicht existent. Es ist kaum zu rechtfertigen, das als reine Einbildung abzutun, denn die Patienten leiden ja unter dem Ich-Verlust.
Es gab buchstäblich keine Erfahrung mehr von mir selbst.
Außerdem ähneln sich die Berichte solcher ichloser Ereignisse stark, was auch dagegen spreche, sie als reine Erfindungen zu betrachten. Hier der Arrowhead-Bericht einer Person, die eine andere psychedelische Droge als Psilocybin eingenommen hat.
Die Erfahrung persönlicher Identität wurde ausgeknipst und schien nie mehr wiederkehren zu können. Der Körper, der Geist, die Sprache, das Denken und die Emotionen waren alle leer. Es gab niemanden mehr, der ihr Urheber zu sein scheint.
Die Überlegungen, mit denen Albert Neven und Raphael Millière ihre These stützen, dass ichlose Erinnerungen möglich sind, führen tief in die Architektur der Erinnerung und des Ich hinein. Die beiden Philosophen beschäftigten sich im Rahmen einer Bochumer Forschungsgruppe ausführlich mit neuesten Gedächtnistheorien. Diese gehen zum einen von einem sogenannten semantischen Gedächtnis aus, das Wissen über die Welt speichert. Wie hoch ist die Zugspitze? Wie heißt der Bundeskanzler? Was ist eine Gaststätte? Beim episodischen Gedächtnis dagegen erinnern wir uns an vergangene Ereignisse. Die anstrengende Wanderung auf die Zugspitze, die schöne Geburtstagsfeier mit Freunden in der Gaststätte vor ein paar Jahren. Allerdings zeigt die Forschung, dass episodische Erinnerungen nicht streng getrennt von semantischem Wissen existieren. Sie werden durch es auch angereichert. Albert Neven:
Wenn ich eben eine solche Feier hatte in einer Gaststätte, dann kann das Erinnerungsbild Falschheiten involvieren, weil ich nämlich mein Standardwissen über Gaststätten einbaue und in der Erinnerung bestimmte genaue Details rekonstruiere, von denen ich das Gefühl habe, die gehören dazu, aber sie waren komplett anders, wenn man dann Fotos von der Feier nachschaut.
In seinem Erinnerungsbild sieht jemand beispielsweise lange Esstische mit weißen Tischdecken. Auf dem Foto dagegen sitzen die Freunde an relativ kurzen Tischen mit kleinen weißen Servietten. In gewisser Weise ist das Erinnerungsbild also konstruiert. Nach Raphael Millière entsteht letztlich nur über solche Konstruktionen und Beimischungen ein lebendiges Szenario des vergangenen Ereignisses in unserem Kopf.
Wir nennen das Modell der episodischen Erinnerung, das wir vorschlagen, daher Szenario-Konstruktionsmodell. Es besagt, dass Erinnerungen an vergangene Episoden keinen perfekten Schnappschuss beinhalten, wie die Vergangenheit war.
Tatsächlich zeigen viele psychologische Studien, wie fehleranfällig Erinnerungen sein können, bis hin zu Zeugnisaussagen vor Gericht. Es handelt sich oft gar nicht unbedingt um gezielte Falschaussagen, sondern das Gehirn der Person hat sich unbewusst etwas hinzukonstruiert. Manche Wissenschaftler ziehen daraus den Schluss, dass Erinnerungen überhaupt beliebige Konstruktionen sind und wenig mit der Realität zu tun haben. Millière und Neven schlagen sich jedoch auf die Seite der Gedächtnisforscher, denen das zu weit geht.
Es gibt empirische Studien, die zeigen, dass das Gedächtnis im Kern eigentlich recht zuverlässig ist. Und das passt auch zu den Grundfunktionen des Gedächtnisses. Uns eine gewisse Wirklichkeitstreue Information zu liefern, damit wir in der realen Welt auch handeln und uns orientieren können. Sprich, der Konstruktionsprozess findet statt, aber er ist eingegrenzt und eingeschränkt. Er ist nicht, bei weitem nicht beliebig.
Neven und Millière beziehen sich in ihren Überlegungen weitgehend auf empirische Ergebnisse der Gedächtnisforschung, arbeiten aber die Unterscheidung zwischen der Kerninhalts- und der Konstruktionsebene begrifflich aus. Sie bezeichnen ihr Modell des Gedächtnisses als ein hybrides Modell. Auf der einen Seite beharren sie darauf, dass episodische Erinnerungen relativ wirklichkeitsgetreu einen kargen Kerninhalt des vergangenen Ereignisses bewahren. Ich habe mit diesen Freunden dieses Fest gefeiert. Oder ich habe dieses meditative Erlebnis gehabt. Das geschehe auf einer fundamentalen Ebene des Gedächtnisses, auf der bestimmte Nervenverbindungen des Gehirns diesen Kerninhalt festhalten. Die Philosophen sprechen hier von einem First-Order-Inhalt des Gedächtnisses. Er wird über ein Hirnareal namens Hippocampus vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis überführt. Die einzelnen Elemente der Erinnerung, zum Beispiel die Stimmen der Freunde oder ihre Gesichter, werden dann in weitreichenden Nervennetzwerken des Gehirns abgespeichert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die sogenannten Second-Order-Inhalte, die konstruiert werden. Nach Meinung der Philosophen umfasst diese Konstruktionsebene episodische Erinnerung auch zwei entscheidende Facetten des Ich.
Das sind eben erstens, das nennen wir selbst involviert sein. Ich war es, der diese Meditation erlebt hat. Und zweitens die Meinigkeit der Erinnerung. Das ist jetzt meine Erinnerung an dieses meditative Erlebnis und nicht die einer anderen Person. Das sind so Selbstverständlichkeiten, dass man bei normalem Alltagserleben überhaupt nicht daran denkt. Wenn ich mich erinnere an die Geburtstagsfeier, dann ist es klar, das ist meine Erinnerung und ich war dabei. Genau diese Aspekte sind aber bei genauem Hinschauen nicht zwingend Teil des Erinnerungserlebens, sondern können konstruktiv ergänzt werden.
Zum Beleg verweist Neven auf Fälle, in denen diese Ich-Facetten bei der Erinnerung ausfallen. Psychologen wissen beispielsweise, dass sich kleine Kinder bestimmte Dinge so stark vorstellen können, als hätten sie sie selbst durchlebt. Ein Kind kann etwa glauben, dass es selbst einen schmerzhaften Sturz gehabt hat, obwohl es eigentlich der Bruder war, mit dem es mitgelitten hat.
Ich fühle mich als involviert. Ich habe so ein Erinnerungsbild, das ich konstruiere, wie ich die Treppe runtergefallen bin. Und es fühlt sich auch als meine Erinnerung an. Wenn ich jetzt von jemandem erfahre mit Fotos, ach, das war doch gar nicht ich, das ist das Foto, jemand hat das sogar als Schnappschuss festgehalten, dass der Bruder runtergefallen ist, dann ändert sich sofort die Selbstinvolviertheit. Ich weiß dann, das war nicht ich. Ich kann dann kognitiv die Selbstinvolviertheit sofort ablegen.
Trotzdem hat derjenige immer noch das Gefühl, dass es seine falsche Erinnerung war, die er da hatte. Also das Gefühl der Meinigkeit. Aber auch diese kann wie das Involviertsein des Ich in sich zusammenfallen. Berühmt ist zum Beispiel eine männliche Person, die in der Gedächtnisforschung unter den Initialen R.B. bekannt ist. Sie litt unter einer Hirnverletzung.
Also sie kann sich erinnern, dass er sich mit seinem Bruder vor einem Jahr in der Küche gestritten hat. Diese Erinnerung beschreibt er so, ich war da involviert, da war ich dabei, aber diese Erinnerung fühlt sich nicht als meine Erinnerung an. Die Meinigkeit der Erinnerung geht verloren. Das gilt für alle seine Erinnerungen an Ereignisse.
Suppose you take a drug and stellen wir uns also nochmal vor, Sie nehmen eine Substanz ein, die eine psychedelische Episode von etwa 10 Minuten erzeugt. Und in dieser Zeit verlieren sie ihr Ich-Gefühl.
Raphael Millière fasst die Argumentation der beiden Philosophen noch einmal zusammen.
Dann treten sie aus der Episode wieder aus, ihr normales Ich-Gefühl regeneriert sich und sie erinnern sich an die starke Erfahrung, die sie hatten. Und sie können diese Erfahrung als ihre Erfahrung erinnern, weil bestimmte Informationen hinzugefügt werden, während der Akt der Erinnerung in Gang kommt. Die Erinnerung wird also als eine empfunden, die sie persönlich gemacht haben. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, das bedeutet eben nicht, dass die Erfahrung selbst ein Ich-Gefühl enthalten muss.
Um Missverständnisse zu vermeiden, Millière und Neven behaupten nicht, dass sich Meditierende oder Drogenberauschte nicht über ihre Erfahrungen täuschen können. Sie bestehen aber darauf, dass die Tatsache, dass ein Ich-Bezug in eine Erinnerung fehlt, noch nichts über den Wirklichkeitsgehalt des Kerninhalts aussagt. Ganz gleich, ob es sich um die Involviertheit des Ich oder die Meinigkeit handelt. Damit ist das Hauptargument derer, für die solche ichlosen Erinnerungen per se nicht vertrauenswürdig sind, ausgehebelt. Für Albert Neven hilft die Auseinandersetzung mit ichlosen Erinnerungen, sich der Facettenartigkeit des Ich bewusst zu werden. Er plädiert daher für eine sogenannte Mustertheorie des Ich. Das Ich kann demnach verschiedene Muster ausbilden.
Obwohl wir das Ich im Augenblick als eine Einheit erleben, ist es ein Produkt der Integration von verschiedenen Aspekten des Ich. Und diese Aspekte des Ich, das sind eben so ein Ich-Gefühl, das verbunden ist mit einem Gefühl der Meinigkeit, der Urheberschaft, der Handlung, dass ich das Zentrum der Perspektive bin, dass ich Gedanken über mich habe. Diese Aspekte werden integriert. Nun ist es so, dass wenn man diese Vielfalt der Facetten des Ich akzeptiert als Inhalte des Ich, dann gehört zu dieser Mustertheorie noch die These, dass diese Facetten zwar charakteristisch sind, aber von Augenblick zu Augenblick fehlen und unterschiedlich zusammengesetzt sein können.
Unsere Erinnerungen scheinen sich ebenfalls aus unterschiedlichen Ich-Aspekten zusammenzusetzen, die gemeinsam auftreten, getrennt werden oder beide fehlen können.
Und dann erlaubt ihr euch, ein oder zwei tiefe Atemzüge zu nehmen und die auch wirklich zu verfolgen mit eurer Aufmerksamkeit. Und dann in eurem Tempo langsam wieder zurückzukehren, in den Raum die Augen zu öffnen.
Jedes Mal, wenn eine Meditation zu Ende geht, findet auch ein Übergang von einem reduzierten oder aufgelösten Ich zum Alltags-Ich statt.
Achtet auch immer wieder darauf, dass ihr nach dieser halben Stunde nicht gleich aufspringt und in eure üblichen, habitualisierten Tagesabläufe reinspringt, sondern schafft für euch immer einen guten Übergang. Und wenn es nur 30 Sekunden sind, wieder in das Alltagsleben einzutauchen.
Dann fügen sich die unterschiedlichen Ich-Facetten wieder zu einem einheitlichen Ich-Erlebnis zusammen. Unser Ich-Erleben integriert sich und wir beginnen erneut kontrolliert zu denken, zu wollen, zu planen und zu erinnern.